NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die AfD hat ihren Anti-Islam-Kurs jetzt auch im Grundsatzprogramm festgeschrieben. Dazu auch unser Kommentar. Die Gewerkschaften rufen am 1. Mai zur Solidarität auf, auch mit Flüchtlingen. In Istanbul sterben währenddessen mehrere Demonstranten bei einem Polizeieinsatz. Und die geplante Reform des Sexualstrafrechts geht nicht weit genug. Das finden jetzt auch die Fraktionschefs. Vor knapp 2 Monaten hat die Parteispitze der AfD beschlossen, künftig auf eine islamfeindliche Politik zu setzen. Seit 2 Wochen haben die Parteigrößen entsprechende Parolen verbreitet. Vor allem ihre Behauptung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Und heute nun haben die Delegierten des Parteitages beschlossen, dass das auch so im Grundsatzprogramm verankert sein soll. Darin findet sich jetzt zum Beispiel der Satz deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Vom Parteitag in Stuttgart berichtet Dagmar Pepping.
Die Bilanz von Parteichefin Frauke Petri fällt kurz und knapp aus. Sie sei hochzufrieden mit dem Verlauf des Parteitages.
Weil es eine Mammutaufgabe war, ein derartig umfangreiches Programm zu diskutieren und zu beschließen.
Auf die Frage, ob die AfD in Stuttgart weiter nach rechts gerückt sei, reagiert Petri genervt.
Ich frage mich manchmal, ob die Fragen danach überhaupt noch ernst gemeint sind. Ich denke, der Parteitag hat bewiesen, dass die AfD als drittstärkste Kraft ein relevantes Potenzial in dieser Gesellschaft hat. Und wenn Sie das mit Etiketten bekleben wollen, dann machen Sie es. Aber bitte ohne mich.
Am 2. Tag hatte die AfD vor allem über das Thema Islam diskutiert. Kernsatz des Beschlusses: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Minarette, der Ruf des Muezzins und die Vollverschleierung sollen ebenso verboten werden wie Kopftücher in Schulen. Der Islam sei zur Aufklärung nicht fähig, attestierte Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt und Islamwissenschaftler.
Der Islam ist bei uns fremd und deshalb kann er sich nicht im gleichen Umfang auf die Religionsfreiheit berufen wie das Christentum.
Ernst August Röttger aus Lüneburg warb dagegen für mehr Dialog.
Ich will eine Differenzierung und keine Freund-Feind-Rhetorik. Das ist uns fremd und das will ich auch, dass es in der AfD so bleibt. Ich in meinem Kreisverband Lüneburg...
Bitte.
Die stellvertretende Parteivorsitzende und Europaabgeordnete Beatrix von Storch verteidigte den islamkritischen Kurs der AfD.
Wenn wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann differenzieren wir doch gleichwohl zwischen dem politischen Islam und dem religiösen, dem individuell gelebten Islam. Das heißt nicht, dass wir jeden Muslim ausweisen.
Auch zum Thema Zuwanderung lieferte sich die AfD noch einmal Diskussionen. Die Parteitagsteilnehmer kippten eine überraschende Programmverschärfung des gestrigen Abends. Deutschland lehne weitere Zuwanderung grundsätzlich ab. Diese Forderung des Landesverbandes Niedersachsen strich die Basis am Vormittag bei der 2. Abstimmung mit 60-40% wieder aus dem Programm. Zum Missfallen vieler.
Wir brauchen keine Zuwanderer, wir haben klare Worte dafür gefunden. Dieser Dämon, der immer von den Industriellen uns vorgespielt wird, wir brauchen Fachkräfte, die brauchen wir nicht. Wir haben so viele Arbeitslose, die ausgebildet werden müssen.
Einig war sich die AfD beim Schutz der deutschen Außengrenzen. Der müsse gegebenenfalls durch Schutzzäune erfolgen. Weitere wichtige Punkte im Grundsatzprogramm: Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, längere AKW-Laufzeiten, Schluss mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Außerdem fordert die AfD eine stärkere Förderung für die traditionelle Familie mit mehreren Kindern, die Abschaffung der Erbschaftssteuer, sagt Nein zu TTIP und möchte mehr Polizei. Für Aufregung bei den mehr als 2000 Teilnehmern sorgte die Nachricht, dass ihre Namen und Kontaktdaten durch ein Datenleck auf einer linksradikalen Webseite veröffentlicht worden sind. AfD-Anhänger müssten nun Hausbesuche Linksradikaler befürchten, sagte Parteiko-Chef Jörg Meuthen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, und zwar speziell Herrn Bundesjustizminister Maas, nun endlich mit gleicher Intensität gegen linksradikale Webseiten vorzugehen wie gegen rechtsradikale.
Die Parteispitze hat mittlerweile Strafanzeige gestellt.
Aus Stuttgart war das Dagmar Pepping. Die AfD ist eine junge Partei. Sie hat sich im Februar 2013 gegründet und war zunächst eine Gruppierung von liberalen und konservativen Euroskeptikern. Dann kam im Sommer vergangenen Jahres der interne Richtungsstreit und der Bruch, und der Rest der Partei, der ist seitdem deutlich nach rechts gerückt, vor allem bei den Themen Flüchtlinge und Islam. Was ist nun von dieser politischen Marschroute zu halten und was von dem ersten Programm, das diese AfD überhaupt beschlossen hat? Jens Wiening kommentiert.
Die AfD hat an diesem Wochenende klargemacht, dass sie sich den weitgehend konstruktiven Parteien über der 5%-Hürde nicht annähern will. Sie ist weiter auf Abgrenzung bedacht. Es gibt die AfD und es gibt die anderen, es gibt die Guten und die Bösen. Die AfD erinnert an die Mentalität einer Wagenburg. Sie braucht das, um die extrem unterschiedlichen Positionen bis hin zum rechten populistischen Rand in einer Partei zusammenzuhalten. Das Bild vor dem Stuttgarter Messezentrum mit dutzenden Polizeibussen, Wasserwerfern und Polizisten passte deshalb zu dem, was in der Halle passierte. Zum einen war da die eingekesselte Beschäftigung mit sich selbst. So mancher wirkte genervt ob der strengen Parteitagsformalien, zahllosen Änderungsanträge oder zu langen Wortmeldungen. Eben Parteitag und Basisarbeit in den Kinderschuhen, geschenkt, das mussten auch die Grünen lernen. Wie zerrissen die Partei ist, zeigte sich früh in der Abstimmung über den Verband des Saarlandes. Dem dortigen Vorstand werden Kontakte zur rechtsextremen Szene vorgeworfen. Der Bundesvorstand will den Landesverband deshalb auflösen. 52% stimmten dafür, 42% dagegen. Ein klares Bekenntnis zum Vorstand und gegen rechts sieht anders aus. Zumal Teile des Vorstands auch noch gegen die Auflösung plädierten. Und im Verhältnis zum Islam wurde durchgewunken, was der Vorstand vorhatte. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Änderungsanträge, die die Formulierung hätten entschärfen können, hatten keine Chance. All das zeigt, dass sich die AfD am Wochenende einen weiteren Schritt nach rechts bewegt hat. Die Mitglieder, die dort stehen, begrüßen das. Die Partei bewegt sich in ihre Richtung. Die liberal und streng konservativen Kreise im Vorstand wollen die Stimmen vom rechten Rand, um in den Wahlumfragen weiter nach oben zu klettern. Teile des Vorstands glauben, die populistischen Kräfte durch Parteidisziplin kontrollieren zu können. Das haben Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke auch einmal gedacht. In 15 Monaten ist Bundestagswahl, das ist eine lange Zeit. Wagenburg-Mentalität, die Abgrenzung von allen anderen und die Betonung populistischer Ziele reichen nicht aus bis dahin. Es gibt viele andere Themen, über die die AfD diskutiert. Der Klimawandel ist nicht vom Menschen verursacht, Atomkraftwerke sollen weiterlaufen, die Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Das Idealbild ist die Familie mit drei Kindern, die Bundeswehr soll aufgerüstet werden, Deutschland auf Distanz zur NATO gehen, der freundschaftliche Blick richtet sich nach Moskau und nicht nach Washington. Es wird Zeit, dass die AfD ihre Inhalte in den Vordergrund rückt, damit die Bürger an den Wahlurnen genau darüber abstimmen.
Die AfD hat beim Parteitag ihr erstes Grundsatzprogramm verabschiedet. Jens Wiening kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nicht nur die AfD hat sich in Stuttgart getroffen. Dort hat auch der Deutsche Gewerkschaftsbund heute seine zentrale Kundgebung zum Tag der Arbeit abgehalten. Dabei hat der DGB auch herausgestellt, dass Solidarität in seinem Sinne auch Solidarität mit Flüchtlingen bedeutet, also die zu erwartende Gegenposition zur AfD. Und natürlich ging es auch um andere übliche Gewerkschaftsthemen, wie etwa die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche. Aus Stuttgart, Eva Laun.
Bei den diesjährigen Mai-Kundgebungen geht es nicht nur um Löhne und Arbeitsbedingungen. Das Motto heißt Zeit für mehr Solidarität, gerade mit Blick auf den Rechtsruck in der Gesellschaft. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, nahm in seiner Rede direkt Stellung zum Bundesparteitag der rechtspopulistischen AfD, der wenige Kilometer entfernt ebenfalls in Stuttgart stattfindet.
Unsere Gesellschaft droht, den sozialen Zusammenhalt zu verlieren. Das haben offensichtlich auch die Rechtspopulisten erkannt. Die nutzen das schamhaft als Nährboden für ihr Programm der gesellschaftlichen Spaltung und feiern damit in Europa bei den Wahlen offensichtlich einen Erfolg nach dem anderen ein.
Damit treffen die Gewerkschaften den Nerv der knapp 6.000 Teilnehmer.
Wir befinden uns, glaube ich, gerade in einem gesellschaftlichen Wandel. Da ist es wichtig, nicht dem Rechtsruck zu verfallen. Weil das ist keine Alternative. Fertig.
Aber ich finde diese Demonstration enorm. So viele Leute hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und es ist ein ganz buntes Völkergemisch hier von all den Leuten, die jetzt zusammen demonstrieren. Das finde ich ganz toll.
Laut Hoffmann ist die Antwort auf Hass und Ausgrenzung Integration in Arbeit und Gesellschaft.
Und ich sage das auch im historischen Bewusstsein, dass die Gewerkschaften diejenigen waren, die zu den ersten Opfern der Nazis gehörten. Auch deshalb engagieren wir uns mit allen Kräften gegen rechts. Klar muss dabei sein, auch für Sie, die Menschen, die aus Not zu uns gekommen sind, auch für Sie gelten ausnahmslos die Standards beim Lohn und bei den Arbeitsbedingungen. Und wir werden keine Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Hoffmann verwies auf die Erfolge der Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten. Aktuell laufen Tarifverhandlungen für rund 12 Millionen Beschäftigte. Doch die Tarifflucht sei eine Sabotage am Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Auch bei der Rentenpolitik brauche es einen grundlegenden Kurswechsel.
Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden immer mehr Menschen in Altersarmut landen. Und was wir als erstes brauchen, ist dringend eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus. Und langfristig muss das Rentenniveau deutlich erhöht werden.
Seiner Meinung nach werde die Rente Thema im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr. Auch hier brauche es die Solidarität der Gewerkschaften mit den Beschäftigten.
Solidarität macht uns stark. Solidarität bringt uns gemeinsam nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ohne Solidarität gibt es keine soziale Gerechtigkeit in diesem Land und in Europa. Mehr Solidarität ist das Gebot der Stunde.
Das war ein Beitrag von Eva Laun aus Stuttgart. Traditionelle Kundgebungen zum 1. Mai hat es natürlich wie jedes Jahr auch in den meisten anderen Städten in Deutschland gegeben. In Nordrhein-Westfalen fand die größte Veranstaltung in Bochum statt. Da haben die Vorsitzenden von IG Metall und Verdi gesprochen und auch sie haben sich gegen Verschlechterungen bei der Rente gewandt. Mit dabei war auch die Sozialdemokratin und nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Oliver Biernat berichtet aus Bochum.
Lautstark sind Gewerkschafter und Politiker gemeinsam zum Rathausplatz gezogen. An der Spitze die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Nach anfänglichen Pfiffen kann sie die 4.500 Zuhörer auf ihre Seite bringen. Sie verweist auf die gemeinsamen Erfolge mit den Gewerkschaften beim Mindestlohn. Die Untergrenze von 8,50 Euro werde nicht aufgeweicht.
Und darum sage ich, der Mindestlohn wirkt und der Mindestlohn bleibt. Und er wird nicht geopfert, damit hier scheinbar Flüchtlinge Arbeit finden. Wir bleiben bei der unteren Reißleine. Das ist klare Kante, gerade hier aus Nordrhein-Westfalen.
In ihrer 20-minütigen Rede streift die Ministerpräsidentin viele Themen. Sie verweist auf gemeinsame Erfolge mit den Gewerkschaften. So gäbe es in Ostwestfalen und Südwestfalen nahezu Vollbeschäftigung. Sie fordert ein hartes Durchgreifen gegen Steuersünder und will das Industrieland NRW stärken. Doch die Landeschefin muss auch Kritik einstecken vom nordrhein-westfälischen DGB-Chef Andreas Mayer-Lauber.
Ich sage das auch in Richtung meiner SPD. Hannelore, ich muss dich hier als stellvertretende Parteivorsitzende in die Pflicht nehmen. Macht sozialer Gerechtigkeit wieder zum Mittelpunkt der Politik, auch in Berlin. Und gebt der Sozialdemokratie wieder ein klares Profil. Auch für die SPD ist es an der Zeit für mehr Solidarität.
Der DGB-Boss fordert außerdem die Wiedereinführung der Vermögensteuer, kündigt einen harten Arbeitskampf für die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie an. Und er wettert gegen Rechtspopulisten wie die AfD. Und das einigt die Teilnehmer der Maikundgebung, egal ob Gewerkschafter oder Politiker. Sie alle stellen sich gegen den Aufmarsch der NPD, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
Unsere Stärke war immer die Offenheit und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Diese Offenheit, die wollen wir weiterleben. Und deshalb stellen wir uns auf gegen Hetze, gegen Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Braunpöbel. Lasst uns zusammen aufstehen für die Demokratie, für die offene Gesellschaft. Das hat dieses Land stark gemacht.
Nach der Kundgebung eskaliert die Situation in der Bochumer Innenstadt. 180 NPD-Vertreter halten hier eine Kundgebung ab. Ihnen stehen 2400 Gegendemonstranten gegenüber. 500 von ihnen sind gewaltbereite Personen. Sie brennen Pyrotechnik ab, zünden Rauchbomben und werfen mit Steinen und Flaschen auf Polizisten. Zwei Beamte werden verletzt und sind nicht mehr dienstfähig. Die Polizei spricht von einer aggressiven Stimmung.
Oliver Biernat war das aus Bochum. Die meisten traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai verlaufen in Deutschland in der Regel friedlich ab. Von der Ausnahme haben wir gerade gehört. Und manchmal ist das auch bei speziellen Ereignissen der Fall, wie der typischen sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration in Berlin. Die ist vor etwa einer Dreiviertelstunde in Kreuzberg gestartet. In Istanbul dagegen, da ist das Verhältnis der Staatsmacht zu Protesten ein grundsätzlich anderes. Dort hat die Polizei zwei Kundgebungen von Regierungsgegnern mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst, mit blutigen Folgen. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
6 Tote und mehr als 3 Dutzend Verletzte. Das ist die 1. Mai-Bilanz in der Türkei. In Istanbul wurde Medienberichten zufolge ein Passant beim Versuch, eine Straße zu überqueren, von einem fahrenden Wasserwerfer erfasst und tödlich verletzt. Insgesamt sollen in der Metropole am Bosporus 120 Wasserwerfer und an die 25.000 Polizisten im Einsatz gewesen sein. Seit dem Vormittag war es zu Auseinandersetzungen mit Demonstranten gekommen, die versucht hatten, den zentralen Taksim-Platz zu erreichen. Seit Jahrzehnten verbieten türkische Regierungen Maikundgebungen auf dem Taksim. 1977 hatte es dort bei Auseinandersetzungen 34 Tote gegeben. In der südosttürkischen Stadt Gaziantep sind bei einem Anschlag auf eine Polizeistation 2 Polizisten getötet worden. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unbekannt. Seit Wochen beschießt die Terrormiliz Islamischer Staat von syrischem Gebiet aus Städte und Dörfer im Grenzgebiet. Bei Operationen gegen die PKK sind Agenturmeldungen zufolge in der Südostprovinz Nusaybin 3 Soldaten getötet und 14 verletzt worden. Die Sicherheitskräfte sollen in eine Sprengfalle der als Terrororganisation gebrandmarkten PKK geraten sein.
Die syrische Stadt Aleppo ist seit Wochen ein Schlachtfeld, eines der am meisten umkämpften im Krieg in Syrien. Der Westen der Stadt ist in Händen der Regierungstruppen, den Osten halten Regimegegner und denen will Assads Armee die Versorgung kappen. Heute Abend reist US-Außenminister John Kerry nach Genf, um nach Wegen für eine Feuerpause zu suchen. Derweil hat das syrische Militär die Waffenruhe für Damaskus, für die syrische Hauptstadt, um 24 Stunden verlängert. Zur aktuellen Lage Björn Blaschke.
Auch russische Medien berichten über die Ausweitung des Waffenstillstandes in und um Damaskus mit Verweis darauf, dass das in Abstimmung mit den USA geschehe. Angeblich finden derzeit auch Gespräche statt, um die Feuerpause auf die Provinz Aleppo im Norden des Landes auszudehnen. Auf die gleichnamige Stadt wurden am Wochenende erneut zahlreiche Luftangriffe geflogen. Tatsächlich setzt sich US-Außenminister John Kerry für die Rückkehr zu einer dauerhaften Waffenruhe in Syrien ein. Die Wiederherstellung dieser landesweiten Feuerpause, die Ende Februar in Kraft trat, und ein Ende der Gewalt in der umkämpften Stadt Aleppo haben oberste Priorität, das sagte Kerrys Sprecher in Washington. Selbstverständlich schließt sich dem die syrische Opposition an. Es sei klar, erklärte der Präsident der syrischen Nationalkoalition, Anas Abda, dass die syrische Führung in Aleppo Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübe. Aber er, Anas, unterstütze alle Bemühungen, die Verhandlungen zwischen der Führung in Damaskus und der syrischen Opposition wieder in Gang zu bringen. Gleichzeitig stellte er allerdings noch einmal klar, dass er eine politische Übergangsphase ohne Assad anstrebe. Allein die Führung in Damaskus dürfte in Wirklichkeit gar kein allzu großes Interesse an diplomatischen Initiativen für eine Feuerpause in Aleppo haben, was mit der strategischen Lage der Stadt zu tun hat. Aleppo liegt nur etwa 50 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Und der größte Teil des Nachschubs für die Rebellen, die etwa die Hälfte der Stadt kontrollieren, kommt über einen Korridor aus der Türkei nach Aleppo. Wenn es den Assad-treuen Einheiten also gelingen sollte, die Stadt vollständig zu blockieren, würden sie die Rebellen vom Nachschub abschneiden und möglicherweise ihre Kapitulation erzwingen. Das würde sicher nicht ein Ende des Krieges in Syrien bringen, aber den Gegnern Assads einen schweren Schlag versetzen. Und Assad wird alles daran setzen, dass er das schafft.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Justizminister Heiko Maas hat am Donnerstag heftigen Gegenwind bekommen, und zwar aus allen Fraktionen, auch aus seiner eigenen und den anderen der Koalition. Grund war sein Entwurf für ein verschärftes Sexualstrafrecht. Maas selber sagt, dass Frauen nun besser gegen Vergewaltigungen geschützt seien. Viele Kritiker monieren dagegen, dass sexualisierte Gewalt weiterhin nicht per se strafbar sei, sondern nur dann, wenn das Opfer sich entsprechend wehrt. Der Justizminister wird möglicherweise nachbessern müssen. Aus Berlin, Martin Mayer.
Der Grundsatz ein Nein ist ein Nein. Der soll nach dem Willen der Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD stärker in dem Gesetz verankert werden. Nach Einschätzung von Unionsmann Kauder wird nur das dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen gerecht. Er unterstütze deshalb schärfere Regeln, so der CDU-Politiker in der Bild am Sonntag. Auch SPD-Fraktionschef Oppermann will den Gesetzentwurf nachbessern. Die Diskussion im Bundestag vergangene Woche habe ihn überzeugt. Nur die Regelung Nein heißt Nein schütze Frauen juristisch zuverlässig vor Vergewaltigern. Justizminister Maas will mit seinem neuen Gesetz Schutzlücken schließen. Tatsächlich gelten künftig mehr Fälle als bislang als Vergewaltigung. Derzeit kann ein Mann etwa nicht belangt werden, wenn er seine Frau regelmäßig schlägt und dadurch einschüchtert. Kommt es zu einem sexuellen Übergriff, ohne dass er direkt zuvor Gewalt ausgeübt hat, ist das keine Vergewaltigung. Das soll sich ändern. Allerdings geht es vielen Abgeordneten nicht weit genug. Sie wollen, dass Frauen nicht mehr in eine Opferrolle gedrängt werden, in der sie vor Gericht erklären müssen, ob und wie sie sich gewehrt haben. Der Grundsatz Nein heißt Nein müsse ins Gesetz. Doch bislang gab es vor allem Widerstand aus der Union. Gut möglich also, dass mit der prominenten Stimme des Fraktionschefs das Gesetz nun doch weiter verschärft wird. Offiziell hält sich der Justizminister noch zurück. Er sei offen für weitere Verschärfungen, erklärte am Sonntag ein Sprecher lediglich etwas vage. Wie sehr, das werden die weiteren Beratungen nun zeigen.
Es gibt einen offiziellen Anlass, bei dem US-Präsident Barack Obama immer besonders gut gelaunt ist. Da lässt er seinen ganzen Charme spielen, er pfeift auf die Etikette und ist oft ausgesprochen witzig. Das ist das jährliche Gala-Dinner für die Korrespondenten des Weißen Hauses. Das hat er nun gestern Abend zum letzten Mal absolviert. Und eine der großen Fragen in den USA ist, wer wird nächstes Jahr an seiner Stelle sein? Der Präsident selber rätselte vielsagend, wer sie wohl sein wird. Unser Korrespondent Andreas Heuchler war dabei.
Obama in Hochform. Das Ende der Republik hat noch nie besser ausgesehen, bemerkte der Präsident mit Blick auf den verfahrenen Wahlkampf um seine Nachfolge.
The end of the Republic has never looked better.
Obama gab sich ein wenig sentimental, weil es sein letzter Auftritt vor den Korrespondenten war. Ein paar Monate vor seinem Ausscheiden hätten die Leute einfach keinen Respekt mehr. Sogar der britische Prinz George habe ihn im Bademantel empfangen. Ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
Prinz George showed up to our meeting in his bathrobe. That was a slap in the face.
Dann machte sich der Präsident über die Kandidaten beider Parteien lustig. Fans von Bernie Sanders fühlten das Feuer, den Burn. Hillary Clinton dagegen stampfe den Hügel hinauf.
Feel the burn. Feel the burn. Hillary's slogan has not had the same effect. Let's see this.
Die Dinge bei den Republikanern sind etwas unsicher, so Obama. Seine eigenen Zustimmungsraten gingen hinauf. Das könnte er sich gar nicht erklären. Fotos von Donald Trump und Ted Cruz wurden eingeblendet. Cruz kennt sich doch nicht einmal mit den amerikanischen Sportarten aus, nennt einen Basketballkorb einen Ring.
Stood on a basketball court and called the hoop a basketball ring.
Dann täuschte Obama das Ende seiner Rede an. Reingefallen, er muss doch noch über Trump reden.
Nah, I'm just kidding. You know I've got to talk about Trump.
Was der wohl gerade macht, ein Trump-Steak essen, Beleidigungen an Angela Merkel tweeten.
Eating a Trump-Steak? Tweeting out insults to Angela Merkel?
Michael Bloomberg, der im Saal war, muss es allerdings doch schmerzen, dass ein anderer New Yorker Milliardär bei den Republikanern vorn liegt. Trotzdem, Bloomberg kann im Gegensatz zu Trump-Politik, sein Geld ist echt.
He knows policy in depth and he's actually worth the amount of money that he says he is.
Trump kennt sich dafür mit Weltführern aus, Miss Schweden, Miss Argentinien, Miss Aserbaidschan.
He has spent years meeting with leaders from around the world. Miss Sweden, Miss Argentina, Miss Aserbaidschan.
Bevor er bei einem ernsten Abschluss seiner Rede den Journalisten für ihren Dienst an der Demokratie dankte, nahm er sich selbst auf die Schippe. In einem Film mit John Boehner, dem ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, gab der Republikaner dem Präsidenten Tipps für den Ruhestand. Golf spielen, Fastfood essen. Schließlich bot der passionierte Raucher Boehner Obama sogar eine Zigarette an. Der Präsident hatte vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört. In Zukunft ist Obama nicht mehr Commander-in-Chief, also Oberbefehlshaber, sondern Couch-Commander.
Aus Washington berichtete Andreas Heuchler. Drei Teenager sterben bei einem Autounfall in der Nacht zum 1. Mai. Solche Nachrichten machen viele von uns betroffen. In Hannover trauern in diesem Fall nicht nur Angehörige und Freunde, sondern auch Fußballfans. Denn einer der jungen Leute ist ein Nachwuchsprofi des Bundesligavereins Hannover 96 gewesen, der 19-jährige Niklas Feierabend. Außer ihm kamen zwei 18-Jährige ums Leben. Einzelheiten von Bertil Starke.
Auf seiner Homepage schreibt der Fußballclub: Unser tiefstes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden vor allem der Familie und den Freunden von Niklas Feierabend. Alle Mitspieler, Trainer, Mitarbeiter, Fans und das gesamte Umfeld von Hannover 96 sind zutiefst geschockt. Die für heute angesetzte Partie in der Regionalliga Nord zwischen Hildesheim und der U23 von Hannover 96 wurde kurzfristig abgesagt. Die Profimannschaft von 96 verzichtete auf einen geplanten PR-Auftritt auf einer Galopprennbahn. Es gäbe im Moment Wichtigeres als Autogramme und Pferderennen, heißt es von Gregor Baum, dem Präsidenten des Hannoverschen Rennsportvereins. Niklas Feierabend saß am frühen Morgen gemeinsam mit einer 18-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann auf einer Rückbank eines Opel. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Auto südlich von Hannover von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der 19-jährige Nachwuchsprofi und seine beiden Bekannten waren offenbar nicht angeschnallt. Sie verstarben noch am Unfallort. Feierabend galt als eines der größten Talente von Hannover 96.
Und wir bleiben beim Sport im Echo des Tages. Jetzt zu dem, den Mara Kühner-Tellmann für uns mitgebracht hat. Heute ohne Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Mara, das hat was mit dem 1. Mai zu tun. Was denn genau?
Ja, die Sicherheitsbehörden hatten, und das schon vor längerer Zeit, darum gebeten, dass heute nicht Fußball gespielt wird, weil sie am 1. Mai wegen Kundgebungen und Demonstrationen so viele andere Einsätze leisten müssen. Und so findet das letzte Spiel des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga nun also ausnahmsweise und erstmals wieder seit 16 Jahren an einem Montagabend statt. Und es ist ein ganz heißes Abstiegsduell zwischen Bremen und Stuttgart morgen. Die Frauen haben heute aber gespielt und die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Ende erfolgreich. Sie stehen zum dritten Mal im Finale der Champions League. Nach dem 4:0 zu Hause im Halbfinal-Hinspiel gegen Frankfurt unterlag das Team aus Niedersachsen zwar beim Titelverteidiger 0:1, aber der Einzug ins Endspiel war damit natürlich nicht in Gefahr. Dort trifft Wolfsburg nun am 26. Mai in Reggio Emilia in Italien auf ein französisches Team. Wer es ist, steht aber noch nicht fest: Paris Saint-Germain oder Olympique Lyon. Und was den Männern gestern noch nicht gelungen ist, schafften heute die Fußballfrauen des FC Bayern. Mit dem 5:0-Sieg gegen Leverkusen sicherte sich das Team vorzeitig den Meistertitel. Und Handball gespielt wurde heute auch, und zwar in Hamburg. Da ging es heute um den deutschen Pokal und gejubelt hat Magdeburg. Erstmals wieder seit 1996 hat das Team den DHB-Pokal gewonnen, nach dem Sieg im Finale gegen Flensburg. Thomas Koos.
Die Handballer des SC Magdeburg haben die große Überraschung geschafft und sich mit einem verdienten 32:30 Erfolg gegen Titelverteidiger Flensburg den Pokal geholt. Von Beginn an spielte der Bundesliga-Zehnte sehr konzentriert und konsequent gegen die Flensburger. Stark in der Deckung und treffsicher vorne. Rechtsaußen Robert Weber traf 10-mal, Rückraumspieler Michael Darmgard 9-mal. Dazu erwischte Keeper Yannick Rehn einen exzellenten Tag. Anders sah es bei den Flensburgern aus, denen das dritte Spiel in 5 Tagen doch sichtlich in den Knochen steckte. Der SC Magdeburg gewinnt damit auf den Tag genau vor 20 Jahren zum 2. Mal in der Clubgeschichte den deutschen Handballpokal.
Die Formel 1, Mara, die war ja an diesem Wochenende in Sotschi in Russland unterwegs. Gab es da auch so eine Überraschung?
Nee, alles beim Alten in der Formel 1, muss man sagen. Der WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat auch das 4. Rennen der Saison gewonnen. Saisonübergreifend war es sogar der 7. Sieg für ihn hintereinander. Jens Gedeon.
Nico Rosberg kommt seinem großen Ziel WM-Titel immer näher. Die Saisonbilanz des Deutschen im Mercedes ist makellos. In der Gesamtwertung liegt der 30-Jährige mit der Idealpunktzahl 100 jetzt schon 43 Punkte vor dem Zweitplatzierten von Sotschi, seinem Mercedes-Teamkollegen und Titelverteidiger Lewis Hamilton. Der Rest des Feldes hinkt schon fast aussichtslos hinterher. Besonders enttäuschend läuft es für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Der 4-malige Weltmeister ist in Russland durch einen Unfall kurz nach dem Start ausgeschieden und fällt damit in der Gesamtwertung auf Platz 5 zurück. Das nächste Rennen wird in 14 Tagen in Barcelona gestartet.
Und freuen durfte sich heute auch Tennisprofi Philipp Kohlschreiber. Er besiegte im Finale des ATP-Sandplatzturniers in München den Österreicher Dominic Thiem in 3 Sätzen. Insgesamt hat Kohlschreiber damit in München bereits zum 3. Mal gewonnen.
Sau geil, anstrengend, absolut happy. So viele Höhen und Tiefen erlebt, gar nicht spielerisch, sondern einfach, wie es so ein Match laufen kann. Geil, dass ich es irgendwie dann doch noch geschafft habe.
Ja, und jubeln durften heute auch noch andere, nämlich eine weitere Entscheidung ist gefallen in der Volleyballmeisterschaft der Männer. Berlin hat sich auch im 3. Playoff-Finalduell gegen Titelverteidiger Friedrichshafen mit 3:0 durchgesetzt. Es ist der 7. Meistertitel für Berlin in der Vereinsgeschichte. So viel vom Sport.
Mara Kühner-Tellmann, vielen Dank. Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.